möchte alle ganz herzlich begrüßen. Wir kommen jetzt zur Botschaft und wir machen dort weiter, wo wir letzten Sonntag mit Paul aufgehört haben. Lass uns zusammen aufschlagen das Evangelium nach Johannes, das erste Kapitel, und ich lese uns wieder die 18 Verse aus der Einleitung des Evangeliums nach Johannes. Die Seite 1178. Johannes Evangelium Kapitel 1 ab Vers 1. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieser war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden, und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtete in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht begriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes legte Zeugnis ab von ihm und rief und sprach, dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war eher als ich. Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Ich möchte auch einmal beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diese Einleitung des Johannesevangeliums, wo so viel Wahrheit verborgen ist. Herr, wir bitten dich, dass du uns diesen Text aufschließt, damit wir wahrlich erkennen dürfen, was du getan hast und wer du bist. Damit wir wirklich zur Anbetung geführt werden. Nicht nur heute, sondern unser ganzes Leben, bis in die Ewigkeit. In Jesu Namen bitten wir. Amen. Wenn wir an Licht denken, brauchen wir keine Wissenschaft, um zu verstehen, dass das Licht das Gegenteil von Dunkelheit ist. Licht ist nicht ein unbeweglicher Zustand. Licht ist vielmehr eine geballte Energieladung. Wenn du zum Beispiel in deinem Haus dein dunkles Zimmer betrittst und den Lichtschalter einschaltest, kommt so eine gewaltige Energie zustande, die du mit deinen bloßen Augen nicht erblicken kannst. Du denkst, dass es plötzlich hell geworden ist. Aber was da eigentlich geschieht, und wenn du das, was da in deinem Zimmer geschieht, wenn du das Licht einschaltest, in einer tausendfachen Verzögerung betrachten würdest, so würdest du eine Welle erblicken, die von der Lampe ausgeht, die mit einer ungeheuren Geschwindigkeit auf alle Gegenstände, die sich in dem Zimmer befinden, draufknallt, gebrochen wird und wieder in tausend anderen kleinen Wellen wieder weiter rast. Licht hat eine Geschwindigkeit von ca. 300.000 Kilometer pro Stunde. Und diese Welle, die du da erblickst, trifft auf die Netzhaut deines Auges und plötzlich wird alles sichtbar. Da, wo Licht ist, dort sieht man etwas. Wir haben das letzte Mal angefangen, in der Einleitung zum Johannesevangelium zu predigen. Und es ist ein Text, der wahrscheinlich am passendsten ist, in der Weihnachtszeit zu predigen. In diesem Text sind so viele kostbare Wahrheiten über Weihnachten verborgen, die uns anregen sollen, in dieser schönen Zeit nicht zu vergessen, worum es eigentlich geht. Und wir haben letztes Mal von Paul gehört, anhand von den ersten 5 Versen, diesen Blick aus der Ferne auf Weihnachten. Diesen Blick auf Weihnachten aus der Ferne. Da, wo alles angefangen hat. Da, wo allen Dasein seinen Ursprung hat. Es geht um Jesus Christus. Die zweite Person Gottes. Er ist Gott und damit die Quelle der Schöpfung. Aus ihm ist alles entstanden und durch ihn. Und außer, es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Jesus Christus ist Gott und damit die Quelle allen Lebens. Heute schauen wir uns die Tatsache an, dass Jesus Christus das wahre Licht ist. Und den Titel über die Botschaft habe ich genannt: Weihnachten zeugt von dem Licht inmitten der Finsternis. Der Evangelist Johannes vergleicht Jesus nicht einfach nur mit dem Licht. Im Vers 5 haben wir, oder im Vers 4 lesen wir: In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Johannes sagt nicht, Jesus war wie das Licht. Er sagt, Jesus ist das Licht. Damit definiert er Jesus als die Quelle des Lichts. Der nicht einfach nur etwas Helles widerstrahlt, ein Abglanz von irgendetwas ist. Nein, er ist die Quelle selbst, per Definition. Und das, so wie das Licht in deinem Zimmer, wenn du es einschaltest, die Netzhaut deines Auges berührt und du plötzlich alles siehst, so berührt Christus die Netzhaut deines Herzens und du fängst plötzlich an, Dinge zu verstehen, die du vorher nicht verstanden hast. In dem Kontext lernen wir, dass was hier mit dem Licht gemeint ist. Im Vers 5 lesen wir, dass die Finsternis das Licht nicht begriffen hat. Im Vers 10 lesen wir, dass die Welt ihn nicht erkannte. Und im Vers 18 lesen wir, dass Jesus Aufschluss gibt über den Vater. Wenn wir also in diesem Zusammenhang über das Licht sprechen, so müssen wir zwanghaft über die Erkenntnis sprechen, über etwas, was mit dem Verstand zu tun hat. Darum geht es hier. Wenn Johannes über die Erleuchtung des Menschen spricht, so spricht er in Bezug auf sein Verständnis. Mit anderen Worten bedeutet es, wenn Jesus Christus dich erleuchtet, dann gibt er dir das wahre Verständnis von irgendetwas. Wir werden dazu kommen, von was. Und so kommen wir zum ersten Punkt in diesem Text. Wir betrachten heute Vers 6 bis Vers 13. Und in dem ersten Punkt betrachten wir die Notwendigkeit der Offenbarung des Lichtes. Im Vers 6 lesen wir: Es war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Das Wesen oder der Kern des Evangeliums, die Essenz des Evangeliumsdienstes, ist es, ein Zeuge zu sein. Das, was Johannes hier der Täufer gewesen ist. Ob du ein Prediger bist Ob du ein Ehemann bist, eine Ehefrau, ein Sohn, eine Tochter, ein Schüler oder sonst noch wer in dieser Erde oder auf dieser Erde. Wenn du an Christus glaubst, bist du zunächst ein Zeuge des Lichts. Johannes, der als derjenige bekannt war, dass er nur auf Christus wies und ihn ins Zentrum stellte. Und vielleicht hast du schon dieses Bild von Johannes gesehen, wie er mit einem übergroßen Zeigefinger gezeichnet wurde. Und dieser übergroße Zeigefinger sollte genau das darstellen, wer Johannes eigentlich gewesen ist. Sein Dienst bestand darin, auf niemand anderem als auf Jesus Christus zu zeigen, ihn groß zu machen. Johannes war derjenige, der gesagt hat, er, nämlich Jesus, muss zunehmen. Ich aber muss abnehmen. Es geht nicht um mich, um ihn geht es. Er ist das Lamm Gottes, welches die Schuld, die Sünde der Welt auf sich trägt. Das war der Dienst Johannes. Und Jesus selbst sprach über Johannes, dass er der Größte von allen Propheten gewesen ist. Und er war der Größte, weil er der einzige Prophet vom Alten Testament her gewesen ist, der die Verantwortung hatte, Jesus Christus zu bezeugen, als denjenigen, der gekommen ist. Gott hat bestimmt, die Offenbarung seines Sohnes zu bezeugen. So bezeugte das ganze Alte Testament, dass der Messias kommen wird. So konnten die Weisen aus dem Morgenland Christus in Bethlehem finden und ihn anbeten. Nur auf Grundlage des Zeugnisses, welches Gott unter anderem durch Daniel und durch Schadrach, Meschach und Abednego in dem Morgenland gelassen hat. Deswegen konnten die Weisen aus dem Morgenland überhaupt von Christus erfahren. Jesus wurde bezeugt von dem Engel Gabriel, als er der Maria und dem Josef erschienen ist. Die Engel bezeugten den Hirten, dass Jesus geboren war. Hier in unserem Text bezeugt Johannes der Täufer, dass Jesus das Licht ist. Als Jesus in den Himmel fuhr, sprach er zu seinen Jüngern, dass sie seine Zeugen sein werden. Das Zeugnis hat ein ganz bestimmtes Ziel. Im Vers 7 lesen wir, damit, das ist das Ziel des Zeugnisses, damit alle durch ihn glaubten. An wen? An Jesus Christus. An das Licht. Das Licht, welches in die Welt gekommen ist, das ist Jesus Christus. Jesus ist das wahre Licht. Und Gott hat es bestimmt, dass dieses wahre Licht nicht einfach so in die Welt kommt, sondern dass es bezeugt wird. Von allen Menschen, von dir und von mir. Und das macht Paulus in dem Römerbrief Kapitel 10 sehr deutlich, wo er sagt, dass der Glaube durch die Predigt kommt, durch die Verkündigung. Die Verkündigung von was? Die Verkündigung von dem Zeugnis über Jesus Christus. Johannes sagt hier im Vers 8, nicht er, also nicht Johannes der Täufer war das Licht, sondern Johannes sollte nur Zeugnis geben von dem Licht. Und im Vers 9 lesen wir, das wahre Licht. Nicht einfach irgendein Licht, sondern das wahre Licht. Und damit lenkt Johannes, der Schreiber des Evangeliums, unsere Aufmerksamkeit auf etwas ganz Bestimmtes, auf etwas ganz Wichtiges. Wo ist die Antwort auf die Frage, was ist der Sinn des Menschen, des Daseins auf dieser Erde? Im Verlauf der ganzen Geschichte kamen und kommen immer noch Menschen, die die Welt erleuchten wollen, mit ihren Meinungen, mit ihren Erkenntnissen, mit ihren ideologischen Weisheiten. Jeder lebende Mensch weiß im Inneren seines Herzens, dass es eine Erklärung dessen gibt, was geschieht. Er will erklären, wer er ist. Er will erklären, wozu er da ist. Er will Erklärungen zu dem haben, wohin es überhaupt geht mit der ganzen Menschheitsgeschichte. Er will den Sinn des Geschehens verstehen. Wozu ist alles da? Die Kinder fragen sich manchmal, wozu muss ich lernen? Die Erwachsenen fragen sich manchmal, wozu muss ich arbeiten? Die Menschen fragen sich manchmal, wozu gibt es Krieg? Wozu gibt es die Ökonomie? Ein Mensch, der Verstand hat, er fragt sich deswegen laufend etwas. Er will das Geschehene irgendwie erklären. Aus diesem Grund kamen immer wieder Menschen, Philosophen, Poeten, Schriftsteller, Spezialisten in der Soziologie, Politiker, Volkswirtschaftler. Es kamen verschiedene Menschen, um genau auf diese Frage eine Erklärung abzugeben. Wozu ist der Mensch auf dieser Erde da? Was ist der Sinn des Lebens? Und so kam ein Karl Marx und erklärte, dass alle Probleme auf dieser Erde damit zu tun haben, dass es Reiche und Arme gibt. Dass es eine Klassengesellschaft gibt. Das ist ungerecht und deswegen haben wir Probleme. Und die Lösung dieses Problems liegt darin, dass wir keine Klassengesellschaft mehr haben. Es kamen andere Menschen, die sogenannten Stoiker, die erklärt haben, dass das Problem des Menschen darin verborgen liegt, dass der Mensch ein Sklave seiner eigenen Wünsche und seiner Begierde ist. Und man muss einfach nur die Wünsche abtöten. Und damit hat sich das Problem gelöst. Dann kamen wiederum andere Menschen, und die dagegen gesprochen haben, gesagt haben, worin liegt der Sinn, dass man die eigenen Wünsche abtötet? Man lebt doch nur einmal. Also lebe, trinke und sei fröhlich. Jedes dieser Erklärungsversuche erhebt den Anspruch darauf, das Licht der Welt zu sein. Der Apostel Johannes, der mit Jesus sehr viel Zeit verbracht hat, der sehr viel von ihm gehört hat, der sehr viel von ihm gesehen hat, er bezeugt, dass Jesus das wahre Licht ist. Jesus ist das wahre Licht. Und damit verwirft er jede auch nur mögliche Erklärung, die die Menschen unternommen haben, um den Sinn allen Daseins zu erklären. In Vers 9 sagt Johannes weiter, das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet. Und dieses jeden Menschen erleuchtet, damit wird hier nicht gemeint, dass jeder Mensch dahingehend erleuchtet wird, auf diese Art und Weise, dass er zum Kind Gottes gemacht wird, dass er gerettet wird. Dieser Vers lehrt keinen Universalismus, wie es viele Menschen heutzutage erklären, diesen Vers, sondern es geht hier um die allgemeine Offenbarung. Es geht hier um die allgemeine Erkenntnis, die jeder Mensch von uns besitzt. Von der allgemeinen Offenbarung, von der wir heute bereits in Römer 1 gelesen haben, dass Gott den Menschen die Erkenntnis gegeben hat, dass es Gott gibt. Jeder Mensch, egal ob du im Dschungel lebst, heute fragen viele Menschen, ja, was ist mit den Menschen, die im Dschungel leben und überhaupt nichts von Christus gehört haben? Es ist doch ungerecht, wenn er verloren geht. Nein, auch dieser Mensch hat die Erkenntnis von Gott bekommen, dass es einen Gott gibt. Er sieht Gottes Kraft, sein unsichtbares Wesen, seine Gottheit in der Schöpfung durch Nachdenken. Diese Erkenntnis hat jeder Mensch. Das ist die Erleuchtung, die allgemeine Erleuchtung des Herrn Jesus Christus. Und in der Apostelgeschichte, Kapitel 17, lesen wir in Vers 26 bis 28. Es geht um das Ereignis, als Paulus in Athen war, auf dem Areopag, zu den gelehrten Menschen dort gesprochen hat, über den Sinn des Lebens, wozu der Mensch da ist, wozu Gott, der Schöpfer, den Menschen geschaffen hat. Und er spricht hier, Apostelgeschichte 17, Vers 26 bis 28, und er, also Gott, hat aus einem Blut jedes Volk der Menschheit gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen sollen, und hat im Voraus verordnete Zeiten und die Grenzen ihres Wohnens bestimmt. Wozu? Damit sie den Herrn suchen sollten, ob sie ihn wohl umhertastend wahrnehmen und finden möchten. Und doch ist er ja jedem Einzelnen von uns nicht ferne. Denn in ihm leben, weben und sind wir, wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben. Denn auch wir sind von seinem Geschlecht. Christus kam in die Welt, um jeden Menschen zu erleuchten. Und hier stellt sich doch die Frage, wozu braucht der Mensch Erleuchtung? Wozu braucht der Mensch eine Erkenntnis über seinen Zustand, über den Sinn des Lebens? Wozu musste Christus zum Licht werden und als Licht auf diese Erde kommen? Es geht um die Frage deiner Identität. Warum bist du auf der Erde? Was ist der Sinn deines Lebens? Das Licht Christi erleuchtet die Natur des sündigen Zustandes des Menschen. Jesus Christus erleuchtet als Licht die Unfähigkeit des Menschen. Es erleuchtet das Wesen Gottes und die Fähigkeit Gottes. Das Problem ist, du befindest dich täglich in einem Kampf, um die Herrlichkeit. Die Herrlichkeit kontrolliert deine Seele. Du bist verrückt nach Herrlichkeit. Du bist herrlichkeitsgeleitet. Alle Menschen lieben herrliche Dinge. Deshalb liebst du es, ein Champions League-Finale anzusehen. Es steht 0:0 und es sind noch 5 Minuten zu spielen und plötzlich fällt das Tor für die Mannschaft, für die dein Herz so brennt. Du liebst es, diese Spannung zu verspüren. Du liebst es, diese Aufregung zu haben, diesen Jubel, der daraus entspringt. Du planst diesen Tag und verabredest dich mit Freunden, ihr kommt zusammen, ihr genießt ein schönes Essen, alles um nur diese Herrlichkeit zu haben, die du so gerne hast. Weil es so herrlich ist. Du bist herrlichkeitsgeleitet. Aus dem gleichen Grund liebst du einen Schokoladenkuchen. Einen Schokoladenkuchen, der von Schokolade nur so trieft. Ein Schokoladenkuchen, bei dem nicht nur der Teig mit Schokolade vermengt ist, sondern die Zwischenschichten sind genauso mit Schokolade vermengt. Und zu guter Letzt, als ein Sahnehäufchen obendrauf, gibt es noch Schokoladenkugeln ganz obendrauf. Am besten noch von Lindt. Du liebst diese herrliche Geschmacksexplosion in deinem Mund und du möchtest darauf nicht verzichten. Es ist so herrlich. Aus dem gleichen Grund liebst du es, dir Filme anzuschauen. Du liebst diese Spannung oder den Humor oder die Ironie. Das ist so herrlich. Deshalb liebst du die Dramatik der klassischen Musik oder andere Musikrichtungen. Deshalb liebst du Theater oder Musicals. Du tust Dinge gerne aufgrund dessen, weil du sie um ihrer Herrlichkeit willen tust. Und du sitzt da und saugst diese Herrlichkeit auf und fühlst dich dabei so gut. Und diese Dinge sind nicht schlecht. Es ist gut, diese Dinge zu genießen. Die sind ja wirklich herrlich. Aber das Hauptproblem, welches dabei entsteht, dass du dich in einem Kampf befindest. In einem Kampf um die Herrlichkeit. Und eigentlich gibt es nur zwei Arten von Herrlichkeiten. Die Herrlichkeit der Schöpfung oder die Herrlichkeit Gottes. Ja, Gott schuf und das, was Gott geschaffen hat, ist unbeschreiblich herrlich. Deswegen haben wir ja Hobbys, deswegen haben wir Interessen, deswegen tun wir verschiedene Dinge so gerne. Deswegen steht bei den Schülern in dem Freundebuch, was sind deine Hobbys? Aber die Herrlichkeit der Schöpfung wurde geschaffen, um auf die Herrlichkeit Gottes hinzuweisen. Die Herrlichkeit der Schöpfung wurde nicht um der Herrlichkeit der Schöpfung von Gott geschaffen. Diese darf keinen Selbstzweck in sich haben. Alles, was du als herrlich wahrnimmst, ob es deine Augen sind, deine Ohren, mit denen du herrliche Dinge hörst, dein Mund, mit dem du herrliche Dinge schmeckst, deine Nase, mit der du herrliche Dinge riechst, oder dein Tastsinn, mit dem du herrliche Dinge berührst. Alles ist ein Fingerzeig auf die Herrlichkeit Gottes. Und deswegen sagt David im Psalm 19, als er die Natur betrachtet, er sagt, das zeigt alles auf die Herrlichkeit Gottes. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Aber das Problem, welches darin entsteht, das haben wir heute in Römer 1 gelesen, du vertauscht deinen Gottesdienst. Der Kern der Sünde ist ein Vertauschen des Gottesdienstes. Anstatt dass du Gott dienst, fängst du an, dem Gemachten Ehre zu geben, der Schöpfung. Und das Problem, welches daraus entsteht, ist, dass du anfängst, bei der Schöpfung das zu suchen, was sie dir niemals geben kann. Und die Folge dessen ist, dass wir uns immer tiefer in die Finsternis unserer eigenen Sünde verstricken und verfehlen völlig den Sinn des Lebens, wozu uns Gott geschaffen hat. Die Schöpfung wird niemals dein Erlöser sein. Das ist die Tragik der Sünde. Die Sünde erblindet dich völlig für die Herrlichkeit Gottes und fokussiert dich nur auf die Herrlichkeit der Schöpfung. Und du fängst an, darin dein Leben zu suchen, die Erfüllung deines Lebens, die du niemals finden wirst. Und die Sünde, die du hast, macht dich vollkommen blind für das, was Gott dir geben möchte. Für das, was Gott dich geschaffen hat. Einmal fragte ein Pastor seinen blinden Freund, erkläre mal bitte, was bedeutet es eigentlich, blind zu sein? Mit was würdest du deine Blindheit vergleichen? Und er sagte, die meisten Menschen versuchen sich Blindheit so vorzustellen, als ob man die Augen zumachen würde. Aber das ist keine Blindheit. Wenn du die Augen zumachst, so bist du nicht blind, weil du siehst immer noch etwas. Es ist zwar schwarz, aber du siehst schwarz. Die beste Veranschaulichung, sagt er, von Blindheit ist, die ich dir geben kann, ist die folgende. Versuche jetzt gerade mit deinen Augen durch deinen Kopf nach hinten zu sehen. Da ist nicht einfach nur schwarz, da ist nichts. Nichts. Das ist Blindheit. Verstehst du, warum Christus als das Licht auf diese Erde kommen musste. Deshalb kam er als Licht auf diese Erde, um dich geistig wieder sehend zu machen für seine Herrlichkeit. Für seine Herrlichkeit. Nicht für die Herrlichkeit der Schöpfung, sondern damit du durch die Herrlichkeit der Schöpfung die Herrlichkeit Gottes siehst. Und preis sei Gott dafür, dass er mehr für uns will, als wir für uns selbst gewollt haben. Und dennoch, und ich komme zum zweiten Punkt, ist der Mensch unfähig, das Licht zu erblicken. Unfähigkeit des Menschen, das Licht zu erkennen. Einmal spielte ein berühmter Geigenspieler in einem großen Konzerthaus und alle Plätze wurden bis zum letzten ausverkauft, wobei ein Ticket 100 Euro kostete. Und dann bezahlte eine Zeitungsfirma den Geigenspieler, damit er eine Stunde lang auf der Straße spielte. In der Fußgängerzone, dort wo viele Menschen sich aufhalten. Und als er dort diese eine Stunde spielte, gingen die meisten Menschen an ihm vorbei. Sie hatten kein Ohr für seine künstlerische Genialität. Sie hatten kein Ohr für seine Herrlichkeit. Und er verdiente nicht mehr als ein armer Obdachloser. Das tun die meisten Menschen mit Jesus. Das taten die Menschen damals mit Jesus, als er in die Welt kam, als das Licht. Und wir lesen im Vers 5, und das Licht leuchtete in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht begriffen. Und im Vers 10 lesen wir, er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Der Mensch hat keine Fähigkeit, Christus zu erkennen, obwohl er als Licht gekommen ist, um uns zu erleuchten. Und warum ist das so? Wenn wir zwei Kapitel weitergehen, im Johannesevangelium Kapitel 3, so lesen wir in Vers 19, darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Darin liegt die Ursache, weshalb der Mensch das Licht, die Erleuchtung Christi nicht erkennt. Weil er die Finsternis mehr liebt als das Licht. Und wenn man Licht über ihn bringt, so verkriecht er sich in seinem Loch, wie eine Kakerlake, wenn man das Licht in einem Zimmer einschaltet. Weil er die Finsternis mehr liebt als das Licht. Er liebt die Sünde. Er möchte von dem Licht nichts wissen. Er möchte nicht erleuchtet werden. Er ist blind. Da ist nichts, was ihn zu diesem Licht ziehen kann. Außer Jesus Christus. Deswegen lesen wir im Vers 12, damit kommen wir zum dritten Punkt, die Fähigkeit Gottes, den Menschen zu retten. Im Vers 12 lesen wir, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinem Namen glauben. Nicht darauf geschaut, dass die Finsternis es nicht begriffen hat. Nicht darauf geschaut, dass es keinen einzigen Menschen gibt, der Gott sucht. Wir haben in der Apostelgeschichte gelesen, dass Gott den Menschen dazu gemacht hat, um ihn zu suchen. Aber Apostel Paulus beschreibt als einen krassen Gegensatz in seinem Römerbrief, Kapitel 3, dass da keiner ist, der nach Gott fragt. Kommt Christus in die Welt, der unbegrenzte und der herrliche Schöpfer kam in die begrenzte und unherrliche Welt, nahm eine gewisse Begrenzung an, nahm auf sich die Probleme dieser Welt wie Leid, Schmerz, Verachtung, und er überwindet die Finsternis und führt die Menschen zu Gott. Denen, die ihn aufnahmen. Dieses Aufnehmen bedeutet nicht, dass du durch ein Aufnahmegebet zu einem Kind Gottes werden kannst. Dieses Aufnehmen bedeutet nicht, dass du dich für Jesus Christus entscheiden kannst und auf diese Art und Weise zu einem Kind Gottes wirst. Dieses Aufnehmen bedeutet nicht, dass du irgendwann deine Hand gestreckt hast, dass du ein Kind Gottes werden möchtest oder irgendwelche Formeln gesagt hast, irgendwelche Gebete nachgesprochen hast oder vielleicht sogar eine Unterschrift gegeben hast, dass, weil du ein Mitglied einer Gemeinde geworden bist. Gott weiß, wer diese sind, die ihn aufgenommen haben. Aufnehmen bedeutet, Gott kommt als König, um in deinem Herzen auf dem Thron zu sitzen und zu herrschen. Und du unterwirfst dich in völliger Hingabe und Anbetung. Das bedeutet Aufnahme. Und dieses Aufnehmen muss und kann nur von Gott bewirkt werden, wie es Vers 13 deutlich macht, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann hing es nicht von deiner Abstammung ab. Ihr Kinder, ihr werdet nicht Kinder Gottes, nur weil eure Eltern gläubig sind. Es hängt nicht davon ab, ob du in die Gemeinde kommst und dir die Errettung verdienen möchtest. Es hängt nicht davon ab, dass du gute Dinge tust, dass du mit deinem Bruder nicht streitest, dass du versuchst, lieb zu sein und deinen Eltern zu gehorchen. Wenn du denkst, dass das dir die Errettung bringt, dann kann es dir nur die Verdammnis bringen. Dann wird Gott eines Tages zu dir sagen, ich habe dich nie gekannt. Weil du versucht hast, durch dein eigenes Licht erleuchtet zu werden. Weil du versucht hast, deine eigene Gerechtigkeit aufzurichten, anstatt dich unter die Gerechtigkeit Gottes hinzustellen. Und die Gerechtigkeit Gottes besteht darin, dass man errettet wird allein durch und aus Gott, aus Gnaden. Aus Gott geboren. Gott ist von Natur aus ein Retter. Nur er allein kann die Wiedergeburt bewirken und verursachen. Und er braucht keine menschliche Beihilfe dazu. Es liegt nicht in Gottes Herzen. Oder es liegt in Gottes Herzen, Sündern das Leben zu geben. Gott liebt es, barmherzig zu sein. Gott liebt es, ein Erretter zu sein. Deswegen kam er in die Welt, in seinem Sohn Jesus Christus, als das wahre Licht, der dich erleuchtet und dich zum Glauben führt, damit du an ihn glaubst, damit du Christus als den fleischgewordenen Sohn Gottes anerkennst und dich ihm unterwirfst und an ihn glaubst und auf diese Art und Weise gerettet wirst. Und was für eine Gnade hat auch Gott uns in seinem Sohn erwiesen. Schaut mal im Vers 12. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Du hast von Gott selbst die Vollmacht bekommen, zum Zutritt zum Thron der Gnade zu haben. Du hast von Gott ein Recht bekommen, in die Gegenwart Gottes zu treten.
Du hast von Gott das Recht bekommen, einen Platz im Himmel zu haben. Du hast von Gott das Recht bekommen, im Gericht als ein Sünder zu stehen und zu sagen, ich habe das Recht, gerettet zu werden. Aber nicht wegen mir, sondern wegen Christus. Und dieses Recht wird Gott von dir niemals mehr wegnehmen. Es ist ein Testament, was Gott dir gegeben hat, umsonst, mit dem er dir gesagt hat, du hast mein Wort, du hast meine Garantie, du hast das Recht, mein Kind zu sein. Und damit du das verstehst und daran glaubst, hat er dich versiegelt mit dem Heiligen Geist bis auf den Tag der Erlösung. Das lesen wir in Epheser Kapitel 1, Vers 13. Als wiedergeborener Mensch brauchst du das Licht des Herrn Jesus auch heute noch. Die Sünde erblindet dich in erster Linie für deine eigene Sünde. Es ist kein Problem für dich, die Sünde deiner Frau zu sehen oder die Sünde deiner Kinder oder die Sünde von einem anderen. Aber du bist oft immer noch blind für deine eigene Sünde. Deshalb brauchst du auch als ein Kind Gottes fortwährend das Licht Christi, um geistlich sehen zu können. Das Licht kam nicht nur in die Welt, dann als Christus geboren wurde. Das Licht ist in diese Welt gekommen und bleibt in dieser Welt und bleibt fortwährend da, um dich fortwährend zu erleuchten in deinem Kampf gegen die Sünde, in deinem Kampf, den du immer noch verspürst, in deinem Fleisch. Es gibt Momente in deinem Leben, in welchen du so unglaublich blind bist, aber Christus ist die Hoffnung, weil er als Licht gekommen ist und Jesus ist das Licht der Welt. Ich weiß nicht, wodurch du gerade gehst. Ich kenne deine Probleme nicht. Aber ich vermute, dass der eine oder der andere entmutigt oder am Zweifeln ist, weil es im Leben nicht alles so glatt läuft, wie man es sich gerne wünscht. Aber schaue genau in diesen schwierigen Momenten der Finsternis auf das Licht, welches in die Welt gekommen ist. Sei dir dessen bewusst, dass Christus dich in genau diese Situation gebracht hat, damit du aufhörst, die Herrlichkeit in den Dingen der Welt zu sehen und damit deine Augen geöffnet werden für die Herrlichkeit Gottes. Weil darin deine Errettung liegt, darin liegt deine Heiligung. Du bist ein Teil der Mission des Christus, der heute sich für dich verwendet und für dich spricht. Mit seinem Werk, das er vollbracht hat, ein für alle Mal. Und Christus Ziel ist es, dich dorthin zu führen, wo er dich haben will, zu seiner Ehre zu leben. Deswegen läuft in deinem Leben nicht alles so glatt, wie du es dir wünschst. Wenn du morgen aufstehst, wird die Herrlichkeit der Schöpfung an dir kratzen. Wenn du morgen aufstehst, wird sie dir in die Ohren flüstern, dass du wieder die Herrlichkeit in der Schöpfung für dich erblickst. Sie wird versuchen, dein Herz für dich zu gewinnen. Morgen wird etwas, was du noch nicht hast, an deine Begierde kratzen, sodass du anfängst, wieder das so sehr haben zu wollen und zu meinen, dass du ohne dem nicht leben kannst. Morgen stehst du wieder in der Gefahr zu erblinden. Für die Herrlichkeit Gottes. Morgen wirst du um dich herum sehen und du wirst den anderen in deinem Leben anschauen und ihn beneiden, weil sein Leben besser ist als das deine. Denke daran, dass Jesus Christus das Licht der Welt ist und unaufhörlich daran arbeitet, dich für seine Herrlichkeit vorzubereiten. Damit du geistlich sehend wirst und in Christus einen vollkommenen Frieden bekommst. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Christus sagt, ich bin das Licht der Welt. Amen. Wir möchten